2025, wenn man das so zusammenfassen will, muss eigentlich das Jahr sein, wo wir uns mehr trauen. Und zwar nicht im Sinne von, wir erfinden die nächste Technologie. Wir nutzen das, was wir über die letzten Jahre an Technologiestrauß erhalten haben, um wirklich Themen auch in Richtung Produktion und Realität zu treiben.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Horstenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndonk Podcasts. Das Jahresende ist immer die beste Zeit, um auf das Jahr zurückzuschauen und nach vorne ins neue Jahr zu blicken. Und genau das wollen wir heute auch tun und in dieser Folge über die wichtigsten Entwicklungen im IT-Markt bezogen auf das Jahr 2024 zu sprechen und gleichzeitig auch darüber zu diskutieren, mit welchen Themen und Trends wir im kommenden Jahr 2025 rechnen können. Generell war 2024 in vielerlei Hinsicht ein turbulentes Jahr. Konjunktureller Abschwung und viele damit verbundenen Unsicherheiten, strukturelle Krisen bei den deutschen Automotive OEMs inklusive entsprechender Gewinnwarnungen und Folgen für die Zuliefererindustrie, aber auch der Ausgang der US-Wahl bis hin zu den vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland sind mal einige Themen, die die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr verkraften musste. Ganz zu schweigen von den globalen Krisenherden, die sich auf unsere stark exportorientierte Wirtschaft sowie die globalisierten Lieferketten ausgewirkt haben und auch weiter auswirken werden. Und das alles hat natürlich auch Auswirkungen auf den Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Und freue mich auch heute wieder mit unserem, Stammgast zu sprechen, Patrick Arnold. Patrick ist Regional Solution Lead für Europa bei Randstad Digital und ja auch aus seiner aktuellen Rolle und auch aus seiner jahrelangen Erfahrung als CTO bei Randstad Digital hat er aus unserer Sicht einen sehr tiefen und guten Einblick sowohl in digitale Technologien, auch nach dem Motto What's Next und kann auch die Technologiezyklen und auch die strategischen operativen Planungen von Unternehmen gut einordnen. Ich hoffe, ich habe es auch nicht zu viele Vorschusslorbeeren gegeben, aber die letzten Podcasts haben gezeigt, du bist ein sehr kompetenter Gesprächspartner. Dann stell dich doch gerne einmal kurz vor und dann starten wir ins Gespräch rein.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung wieder. Patrick Arnold, bin bei Randstad Digital im Solution-Bereich zuständig, wie Mario schon gesagt hat, für die Region Europa. Heißt, ich kümmere mich quasi um die Erstellung unserer technischen Lösungen, die wir dann am Ende des Tages auch bei unseren Kunden anbieten, die halt häufig dann auch einhergehen mit Business, gerade wenn wir später vielleicht auch mal über die Themen Outcome-Based Contracts und wie verändert sich eigentlich auch der Markt so für IT-Dienstleister sprechen. Ich glaube, das ist so das Streckenpferd, was ich bei uns betreue und freue mich heute über das Philosophieren über 2025 mit dir.
Dankeschön, ja. Ich mich auch. Dann lass uns mal erstmal die Tür mal etwas weiter aufmachen. Wenn man über 2024 nachdenkt, auch so in der Vorbereitung des Podcasts, muss man sagen, man hat ja in diesem Jahr ja schon oft den Eindruck gehabt, in der IT, das war so in etwa ein Jahr des Stillstands, ne? Es wurde sehr häufig über Investitionszurückhaltungen berichtet, gestoppte oder auch verzögerte Projekte. Auch der Markt für IT-Dienstleistungen hat sich zwar positiv entwickelt, aber trotzdem wird er sicherlich nicht auf dem Niveau sein, wie in den Jahren 2018 bis 2023. Dennoch hat man den Eindruck, dass gerade die großen Unternehmen, also auch die großen Konzerne, ihre Transformationsprogramme teilweise auch fortgesetzt haben, was sicherlich auch klar ist. Große Transformationsprogramme laufen oft auch weiter. Fairerweise aber auch mit einer geringeren Geschwindigkeit und auch branchenabhängig mal mehr, mal weniger. Und wir sehen auch Themen mit einer geringeren strategischen Relevanz wurden oft gestoppt, was sich sicherlich auch in der Projektsituation der Dienstleister widerspiegelt und entsprechend unterschiedliche Signale nehmen wir auch am Markt wahr, ne? Also von Unternehmen Dienstleister mit einer sehr hohen Dynamik, auch IT-Abteilungen, die sehr viel zu tun haben, bis hin zu quasi die andere Richtung. Deswegen, Patrick, würdest du mal aus deiner Sicht mal einordnen, wie du auch so in Bezug auf Themen, Projektgrößen, Budgetentwicklung das Jahr wahrgenommen hast?
Ja. Wenn man nüchtern draufschaut, ich glaube, es war noch Anfang 2024 eine deutlich größere Euphorie im Land, wie wir sie jetzt vorfinden, auch in den IT-Bereichen. Ich glaube, gerade so im Frühling bis in den Sommer hinein hat gerade die Investitionsbereitschaft schon deutlich abgenommen und man ist eher in den Sparmodus eingestiegen, nochmal ganz vehement oder ganz drastisch, auch als dann die ersten Gewinnwarnungen von den großen Automobilherstellern kamen. Ich meine, das muss man halt ehrlicherweise gestehen, Deutschland ist sehr abhängig von diesem, von dieser Industrie. Das heißt, wenn die entsprechend ins Stocken kommt, dann hat das eine Auswirkung auf viele angrenzende Industrien. Nichtsdestotrotz, was man schon wahrnimmt, jetzt auch mal aus einer Sicht, wo zum Beispiel bei uns, wo geht die Reise hin, beziehungsweise am Ende des Tages, was sehen wir so an Demand im Markt, ist, wir haben einen Public-Bereich, der sehr, sehr stark momentan gerade in Themenbereiche wie Cloud, wie künstliche Intelligenz und Co. investiert. Ich glaube, das ist auch zwingend notwendig. Wir reden immer in Deutschland von viel Bürokratie. Bürokratie werden wir nur durch Automatisierung und durch Verfügbarkeiten lösen. Und genau dafür brauchen wir diese Kerntechnologien. Wir sehen nichtdestotrotz kritische Umfelder wie in Automotive, wenn wir über den Shopfloor-Bereich sprechen, aber auch allgemein in Industrien, die zum Beispiel jetzt im Banking, wo wir über Core-Banking oder Ähnliches sprechen, dort wird auch weiterhin investiert. Das ist natürlich auch ein Thema, was das Kernasset des Unternehmens ist. Also das heißt, das ist entsprechend kritisch. Und man sieht auch natürlich getrieben aus dem Kostendruck heraus, dass so Shared Services oder generelle Services wie Workplace Solutions und Co. entsprechend auch teilweise in sehr, sehr großen Voluminas neu ausgeschrieben werden, um Kosteneffizienzen zu heben.
Aber im Grunde überall dort, wo du eigentlich einen direkten Impact eigentlich auf die Buttonline
auf die Kosten genau. Also das sind mal so drei typische Verhaltensmuster, die man jetzt in den letzten, ich würde sagen, 8 bis 12, 16 Wochen sieht, wo sich Unternehmen aktuell beschäftigen. Ich bin bei dir grundsätzlich in den Bereichen, wo ich heute nicht als generellen Unternehmensprozess, sondern eher Supportprozess oder Ähnliches sehe. Dort habe ich schon eine Differenzierung, was das Thema Investitionen angeht. Was man aber auch sieht, viele Unternehmen planen jetzt mal, um auch den Blick in Richtung 2025 zu wenden, häufig das gleiche Budget, was sie für 2024 hatten, für nächstes Jahr und überlegen jetzt, im Endeffekt, wie sie aus diesem Budget mehr rausholen können. Und war vor 2 Wochen auf einem Event mit einigen CIOs. Da ging es auch genau um dieses Thema, wie kann ich eigentlich bei gleichbleibendem Budget meine Innovationskraft in den einzelnen Bereichen erhöhen. Womit ich dann natürlich immer schnell bei dem Thema, wie sieht eigentlich mein Operating Model und wie integriere ich dort Shoring und Co. Entsprechend bin. Und da muss ich mir intelligente Lösungen suchen, teilweise vielleicht mit Partnern, teilweise vielleicht auch selbst, wie ich entsprechend zukünftig meine Workforce in der IT aufstelle, um für den zahlenden Preis das bestmögliche Ergebnis zu erhalten.
Ja. Das Thema, also vielen Dank für die Einordnung. Das Thema Budget würde ich nachher auch nochmal drauf näher kommen, weil ich denke auch, dass es doch eine zentrale Frage ist, ne, wie man damit, sagen wir mal, mit vielleicht limitierten Mitteln oder mit natürlich begrenzten Mitteln die massiven Herausforderungen, die kommen. Sustainability, Cloud-Transformation im öffentlichen Sektor, Online-Zugangsgesetz, Bürokratieabbau in der Automobilindustrie, der Wandel zu Software-Defined Cars in der Industrie, den Wandel zu Software-Defined Products, intelligente Automatisierung, Skalierung von AI, das sind ja alles Themen, die man jetzt nicht so aus dem sprichwörtlich aus der Portokasse bezahlt, sondern es sind ja schon auch große Transformationsthemen, die auch entsprechend Innovationen oder Investitionen erfordern. Deswegen ist diese Frage spannend, wie CIOs oder generell auch wie Unternehmen eigentlich mit den verfügbaren Mitteln dort eigentlich auch mehr herausholen können. Aber nochmal die Frage trotzdem nochmal mit Blick nach vorne. Krisenzeiten sind ja oft ja auch Zeiten, wo man eigentlich entgegen der Krise auch investieren sollte. Die Themen habe ich ja gerade angesprochen. Wandel zu der digitale Transformation der Geschäftsmodelle, der Produkte, ne? Also Software-Defined Product ist so ein Beispiel. Das ganze Thema Digital Commerce, riesengroßes Thema, ne? Also nicht nur im Handel, sondern auch im B2B Manufacturing, ne? Bis hin noch zu dem Thema Kundenzentrierung, ne? Sind doch im Grunde eigentlich auch alles Themen, wo man dann auch trotzdem in einer Krise auch investieren sollte, ne? Oder wie siehst du das, ne?
Ja, ich glaube auch grundsätzlich, dass da die Investitionsbereitschaft gar nicht fehlt.
Erkenntnisproblem ist da.
Genau, also das ja. glaube ich schon. Die Frage ist nur immer, und dann da bin ich bei dir, wie weit kann ich es mir halt leisten, dann in einer Krise auch zu investieren? Und deswegen muss man da halt dann auch nüchtern betrachten. Ich glaube, Unternehmen, die sich da strukturell in den letzten Jahren besser aufgestellt haben, auch wenn ich jetzt wieder auf das Shoring-Thema komme, aber eben auch auf Best-Cost-Countries zu setzen, dort vielleicht eine eigene Workforce bereits etabliert haben oder ähnliches, tun sich da halt momentan leichter, weil es macht halt einfach einen Unterschied. Ich nehme jetzt mal so ein klassisches Beispiel. Wir hatten einen Kunden, der source gerade sein Testcenter nach Nearshore aus. Das Testcenter ist jetzt nicht riesig, es sind irgendwie 20 Leute, aber das kostet halt effektiv noch die Hälfte. Und wenn ich das halt jetzt schon vor ein paar Jahren gemacht habe, tue ich mich vielleicht heute mit dem Einbruch im Budget auch leichter, weiterhin in Investitionen zu tätigen, weil mein Budget gar nicht so stark belastet wird, dadurch, dass ich eben auf Best-Cost-Countries setze. Die Alternative, die ich natürlich noch habe, ist gerade in diesen Bereichen dann eben auch Effizienzen zu heben. Ich meine, wir hatten vor ein paar Folgen im Podcast schon mal das Thema GenAI in der Softwareentwicklung. Mhm. Wir sehen da momentan Hebel von 20% durchaus in Dev-Teams und 20% kann schon unglaublich viel Investition sein, wenn man das mal auf ein Jahr rechnet.
Aber dann lass uns das Thema doch vielleicht jetzt einfach vertiefen. Schauen wir mal auf das nächste Jahr. Aus deiner Sicht, was sind so die, wenn du auf das nächste Jahr blickst, was werden die großen Transformationsthemen sein?
Die großen Transformationsthemen. Also ich glaube, wenn du über richtig groß sprichst, dann wird das weiter erstmal SAP HANA sein. Da bin ich halt gezwungen, auch irgendwann mit einzusteigen. Absolut. Das heißt, das wird definitiv ein Transformationsthema sein.
Was auch viel Geld bindet.
Absolut. Also wenn du diese Transformation anguckst, da reden wir über Millionenbeträge, die unfassbar sind.
Und da reden wir jetzt auch nicht über den Business Case, ne, sondern da reden wir im Grunde ja auch erstmal nur über über das
Muss. Lebenserhaltung.
Ja, genau. Also über das Muss auch auf neue Versionen.
Und das, was du noch sehen wirst, und das kündigt sich auch jetzt schon an, Investition in die Steigerung von Produktivität.
Und mit das KI.
Beispielsweise KI, das kann aber auch ganz einfache Prozessautomatisierung sein, das kann Low-Code, das kann RPA und sonstiges sein. Und warum glaube ich daran? Weil das der schnellste und effizienteste Weg ist, die Bottomline nach unten zu kriegen. Mhm. Und wenn ich das hinkriege, ermögliche ich wieder Luft zum Atmen für Investitionen, die dann eher kundenorientiert oder ähnliches sind. Aber zeitgleich ist halt auch der Fakt, wenn ich in diese Themen Automatisierung investiere, erhöhe ich zeitgleich auch das Thema Customer Experience und Co., weil die Prozesse, die heute 3 Tage dauern, dauern dann vielleicht nur noch 1 Tag, was den Kunden zufriedenerstellen wird. Und ich glaube, deshalb werden wir in 2025 gerade am Anfang sehen, dass dort viel Investition stattfinden wird. Wir werden sehen bei den großen Projekten, sei es jetzt eine S/4HANA-Transformation, sei es jetzt das Thema Software-Defined Vehicle, werden Unternehmen weiterhin investieren. Also da wird das Budget nicht nach unten gehen. Bei Support oder Unternehmens- von Geschäftsmodell unterstützenden Prozessen werden wir, glaube ich, zumindest mal anfangs 2025 kein riesiges Investitionsbudget sehen. Mhm. Nichtsdestotrotz kann sich das natürlich auch alles wieder ändern. Du hast vorhin auch so schön gesagt, Trump, vorzeitige Wahl. Man muss natürlich auch die Rahmenbedingungen gucken, was passiert jetzt in den nächsten Monaten im Gesamtökosystem des Planeten. Daraus können sich natürlich auch wieder Chancen, aber auch Risiken ergeben, die dann diese Budgetierung-Thematik wieder sehr, sehr stark beeinflussen.
Ich würde nochmal ergänzen in Richtung der Transformationsfelder. Wir haben ja auch das Thema Sustainability. Ab dem nächsten Jahr ist ja auch nochmal die Reporting-Pflicht, ne, der 2024er Nachhaltigkeitsziel. Auch das wird, glaube ich, auch die Unternehmen nochmal stärker beschäftigen. Wie ist denn dort deine Sichtweise? Sind da die, sagen wir mal so, ist da so der gehobene große Mittelstand und die Konzerne eigentlich darauf schon mit Blick auf das nächste Jahr gut vorbereitet? In Richtung Zahlen?
Die Frage ist jetzt, wann ist man vorbereitet?
Es müssen viele Daten
angetragen werden. Grundsätzlich, die großen Unternehmen machen das ja schon seit Jahren. Also wenn du die letzten Jahresreports 2-3 Jahre rückwirkend anguckst, da hat dieser Prozess ja schon angefangen. Ist das jetzt überall im Mittelstand oder gehobener Mittelstand angekommen? Da bin ich mir nicht sicher, ob da die IT schon immer mit drin ist. Nichtsdestotrotz glaube ich Also das ist aber jetzt eine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass dort riesige Investitionsfelder frei werden, um das Thema zu unterstützen. Und das nehme ich auch wahr aus den letzten Gesprächen. Also ich meine, man versucht zwar, das Thema Sustainability in den täglichen Alltag möglichst gut zu integrieren. Ich sehe aber jetzt von keinem CIO eine große Investitionsbereitschaft für das kommende Jahr. Da ist das, muss man ehrlicherweise, auch wenn es vielleicht schade ist, eher ein Randthema.
Sicherlich auch ein Budgetthema.
Ja, ja,
so, klar. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, den wir zumindest auch sehen. Regulatorik. So, du hast vorhin noch auch die S/4HANA-Transformation angesprochen. Die muss auch gemacht werden, zumindest für die SAP-Kunden.
Ja.
Das nächste Thema ist ja auch Regulatorik. Wir haben im Finanzdienstleistungssektor haben wir das Thema DORA.
Ja.
Wir haben dann auch abgeleitet von DORA für andere Branchen, gerade auch für die Industrie, das Thema NIS 2. Wir haben vorhin auch über Software-Defined Products gesprochen. Auch das Thema der Cyber Resilience Act, CRA, auch der wird ab 2025 live gehen. Der hat sicherlich das Thema Security by Design auch stark betrachtet. Jetzt haben wir auch in unserer Lündung-Studie der Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland festgestellt, knapp 70% der CIOs halten auch Budgets für die Umsetzung von regulatorischen Themen fest. So, natürlich wichtig, ich will jetzt gar keine Diskussion über die Wichtigkeit von der Regulatorik aufmachen, aber es bindet ja auch weiterhin auch Kapital, das ja wieder für andere, für die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit fehlt. Ne? Ja. Also es geht da auch genau in deine Richtung zu sagen, CIOs müssen eigentlich vermutlich mit weniger Geld netto mehr Wettbewerbsfähigkeit und Innovation schaffen. Ne? Aber siehst du es auch so?
Genau, also das Thema RegTech gerade im Finanzdienstleistungsumfeld nimmt natürlich massiv zu. Du hast jetzt schon mit DORA, NIS 2 und Co. ein paar Beispiele genannt, wobei man da auch immer ein bisschen gucken muss. Also NIS 2, DORA, Cyber Resilience Act sehe ich eher so als Must-Have für ein schützendes Umfeld im Finanzdienstleistungssektor. Wir haben aber auch Regulatorik, die aus meiner Sicht sehr, sehr positiv auch wirkt. Also zum Beispiel, wenn wir auf PSD3, wenn wir auf FIDA gucken, sind das Themen, wo ich sagen würde, ja, die muss ich zwar als CIO auch tun, aber gleichzeitig ermöglichen die mir als Finanzdienstleister den Zugriff auf ein Finanzdienstleistungsökosystem, die ermöglichen den einheitlichen Datenaustausch und Co. Das heißt, ich habe klar Regulatorik, was mich Geld kostet, die kann auch einen gewissen Absicherungsstandard ermöglichen, den ich vielleicht einfach einhalten muss. Auf der anderen Seite habe ich auch Regulatorik, die wirklich auch ermöglicht, neue Ökosysteme, neue Geschäftsmodelle und Co. zu denken. Das heißt, Regulatorik in dem Case muss nicht immer was Schlechtes sein, aber ich bin bei dir. Es bindet erstmal Kapital, das ich vielleicht für andere Themen nicht zur Verfügung habe.
Genau, richtig.
Ja. Also, und wenn man mal auf so ein klassisches IT-Budget von so einer Bank oder Versicherung oder ähnliches guckt, da wird man immer jedes Jahr einen gewissen Prozentsatz an, kann ich halt einfach nicht wegdiskutieren haben. Ne? Und das betrifft genau die Regulatorik, das betrifft sowas wie eine SAP und ähnliches, wo ich halt einfach sage, das muss ich tun, weil ich habe keine Wahl.
Genau, und gleichzeitig haben wir ja auch in Deutschland oder auch in Europa auch das, liest man zumindest auch immer sehr häufig oder bekommt man ja auch aus Gesprächen mit, ja durchaus ein Innovationslag.
Ja.
So, es entstehen zu wenige Innovationen, wir haben zu wenig klassische Innovationsbudgets, wir bekommen auch das Thema digitale Transformation nicht so richtig auf die Straße. Auch das ist aus meiner Sicht auch ein Thema für das nächste Jahr. Wie können sich auch Investitionen in die digitale Transformation besser skalieren?
Mhm.
Also wir kommen ja aus dem Punkt, ich glaube, viele Unternehmen investieren in digitale Technologien, haben das auch die Vorstände, die Aufsichtsräte haben das Thema auch erkannt. Ich glaube, da ist gar kein Erkenntnisproblem mehr da. Die Frage aus meiner Sicht ist ja auch, und das muss sicherlich oder sollte auch spätestens im nächsten Jahr auch mal noch stärker priorisiert sein. Wie kann man diese Investitionen eigentlich oder wie kann man aus diesen Investitionen viel stärker nochmal einen Nutzen schaffen im Sinne von unternehmensübergreifender Automatisierung, Prozess durch automatisierte Geschäftsprozesse, die dann wiederum auch zu einer Nutzerzentrierung führen, solche Themen, ne? Nimmst du das auch so, also siehst du es auch als Punkt fürs nächste Jahr, weil wir sprechen heute auch über das nächste Jahr.
Ja, das meinte ich ja gerade mit dieser Bottomline oder Produktivitätssteigerung in den Kernunternehmensprozessen. Ich glaube, das ist halt das Asset, wenn ich das wirklich vernünftig durchdenke, kann ich Investitionen zielgerichtet auf Prozesse lenken, die sowohl ein Effizienzhebel für mich als Unternehmen sind, aber zeitgleich eben auch eine Durchschlagskraft bis zum eigentlichen Kunden haben. Ne? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, keine Ahnung, das gibt schon seit Jahren in der Versicherungsbranche Antragsbearbeitungsautomatisierung. Da muss ich heute keine 5000 Sachbearbeiter mehr sitzen haben. Das geht auch relativ gut automatisiert. Werde ich es auf Null kriegen? Nein, glaube ich nicht. Aber ich kann, glaube ich, schon sehr, sehr stark Effizienzen in dem Prozess heben. Freut sich der Kunde darüber? Ja, weil ich kriege quasi bei Vertragsabschluss 2 Stunden später meine Police zugeschickt, blöd gesagt. Das ist halt einfach dann ein realer, man nennt es so blöd, Echtzeitprozess, Dunkelverarbeitung.
Wie auch Dunkelverarbeitung,
immer. Genau. Das ist, glaube ich, was sowohl Ende zu Ende gedacht einen positiven Impact auf den Kunden haben wird, als auch auf das Unternehmen im Hinblick auf zukünftige Betriebskosten von Prozessen.
Bin ich bei dir, nur die Potenziale von einer Dunkelverarbeitung, bleiben wir mal im Bereich Versicherungen, sind ja irgendwo ja auch begrenzt. Du schaffst es natürlich auch, einen Prozess komplett zu automatisieren. Was du aber natürlich noch nicht schaffst, quasi auch die gesamte Kundenwertschöpfungskette zu automatisieren. Nee. Nach dem Motto, du hast jetzt einen Kunde, gibt jetzt ein Thema, ein Chatbot, ne, möchte im Grunde dann auch irgendwelche Informationen haben, die in ganz vielen Datensilos stecken, und daraus ergeben sich dann wiederum andere Prozesse, wie zum Beispiel eine Schadenmeldung oder ein Neuantrag. Ne? Vielleicht kommt ja aus einer Frage, wie wichtig ist irgendwie für mich eine Riester-Versicherung, ne? Dann kommt ja irgendwann auch mal dann gleich der Punkt, ich könnte auch gleich einen Antrag abschließen. Also im Grunde diese funktionsübergreifende Automatisierung, und die kriegst du doch dann im Grunde dann auch aus der Automatisierung in Richtung der Buttonline, dann bin ich komplett bei dir. Aber die nächste Stufe muss doch sein, AI und auch diese Ende-zu-Ende-Prozess, funktionsübergreifende Prozessketten dann auch stärker zu skalieren.
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, man muss halt nur mal anfangen. So die Hürde.
Das meine ich
ja. Und ich glaube, gerade, aber das macht vielleicht auch eingeschränkte Budgets die Entscheidung leichter, weil wenn ich dann anfange, Effizienzen zu heben und wirklich auch dadurch Ersparnisse zu sehen, habe ich auch wieder mehr Potenzial, dann zum Beispiel auch in die Skalierung zu gehen.
Ja.
Was ich in den letzten Jahren häufig gesehen habe, ist, ja, wir sehen da eine Effizienz, aber das andere Thema ist doch gerade viel wichtiger. Deswegen investieren wir da mal lieber rein. Was dann am Ende des Tages dazu geführt hat, und das gab es leider bei vielen Kunden, wir haben riesige Plattformen gebaut, wir haben Skalierung für Plattformen betrieben und Ähnliches, die am Ende des Tages kaum jemand genutzt hat. Ja. Und ich glaube, was halt Krisen immer mit sich bringen, ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft. Ich weiß, genügend Kunden haben in den letzten Jahren irgendwie Chatbots und irgendwie ein eigenes ChatGPT oder Ähnliches geschrieben, aber ich habe noch keinen Business Case dahinter gesehen.
Und es bleibt oft bei einer Art POC.
Genau, so ist genau. Ja, so. Und deswegen, ich glaube, das ist halt der Vorteil von Krisen. Man fokussiert sich auf sein Kerngeschäft und versucht, das effizienter zu machen, was zeitgleich aber auch die Basis schaffen kann, um genau das, was du sagst, dann skalierend über mein komplettes Prozess oder über meine komplette Prozesslandkarte dort in Investitionen zu gehen.
Und wenn wir jetzt über Skalierung sprechen, ich würde da noch mal kurz einhaken, also ich komme dann gleich auf den Punkt, um den nochmal zu vertiefen, im Grunde auch Organisation, also auch in Richtung der Organisation auch die Voraussetzungen auch zu schaffen, dass auch digitale Technologien auch skalieren, da gibt es ja viele Ansätze, DevOps, interdisziplinäre Teams etc. Das Thema Data Governance sicherlich auch, weil wenn wir über AI sprechen und auch darüber, dass man auch einen AI oder Data Analytics POC auch skaliert, braucht es natürlich auch saubere Daten, also Datenmanagement, Data Governance, das Thema, wie kommen die Daten auch in die digitalen Produkte rein. Und dann natürlich auch das Thema Mindset, sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo auch, ich denke, auch CIOs auch viel tun können, auch das Mindset für Veränderungen und auch die Voraussetzungen auch für Veränderungen zu schaffen. Change Management, ich denke, das werden auch alles Themen sein, weil die digitalen Technologien, die sind ja da, oder?
Es ist nie ein Technologiethema.
Genau, es ist nie ein Technologiethema. Ne? Ich denke, das wird auch ein Punkt sein, wenn wir nochmal über Skalierung sprechen. Sind dann eher dann solche
Faktoren. Ja, genau. Also, ich glaube auch, die Rolle als CIO hat sich schon nochmal so ein bisschen verändert, weil ich glaube, gerade das, was du ansprichst, dieses Thema Mindset, Kultur, Operating Model, wie baue ich oder wie nutze ich meine Organisation auch, sind genau in dieser Zeit deutlich entscheidender. Wenn man mal nüchtern drauf guckt, also ich habe jetzt wenig Projekte in den letzten 2 Jahren gehört, die gesagt haben, ja, wir haben keine technische Lösung für folgendes Problem gefunden.
Genau.
Und am Ende des Tages, ich meine, das sagt man ja schon lange, ich meine, IT-Projekte scheitern und funktionieren immer mit den Menschen. Und ich glaube, wenn ich da halt drauf gucke, der gute CIO, den beschäftigt heute vor allem seine Organisation, sowohl in der Aufbau- als auch in der Ablauforganisation. Und wie schaffe ich es mit diesen zwei Organisationen, sage ich jetzt mal blöd, den Mitarbeitenden so viel Motivation zu geben, dass sie gerne für das Unternehmen arbeiten und einen Value erzeugen wollen.
Das heißt doch im Grunde auch, wenn wir mal jetzt ein bisschen provokant sind, dann müsste doch 2025 ein Übergangsjahr sein, wo man vielleicht nicht mehr so viel in wirklich neue Technologien investiert, sondern das Jahr nutzt, um sich noch stärker auf die Voraussetzungen konzentriert. Governance, regulatorische Themen, du hast angesprochen, ist oft auch sinnvoll. Organisation, Mindset, Change.
Aber das sehen wir ja auch schon, also wenn wir mal nüchtern, ohne da jetzt zu weit ins 2025 zu gucken, das sehen wir ja auch in einer gewissen Art und Weise schon 2024.
Das sehen wir ja.
Also klar, GenAI war ein starker Disruptor im allgemeinen Technologie- oder IT-Markt. Aber nüchtern gesprochen, die Technologieflut, die über die letzten Jahre entstanden ist, die Masse davon nutzt ja heute kein Unternehmen mehr. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch ziemlich überzeugt, dass wir haben kein Technologieproblem. Wir müssen uns angucken, und das jetzt speziell vielleicht im europäischen Bereich, wenn man da eher in den asiatischen Bereich oder Co. guckt, ist das vielleicht auch einfach eine andere Kultur. Wir Europäer neigen dazu, sehr analytisch an Probleme ranzugehen. Und deswegen, glaube ich, nutzen, also A, wir müssen nicht den kompletten Strauß an Technologien nutzen, B, wir sind sehr zögerlich, Technologien zu nutzen. Was uns in den letzten Jahren, glaube ich, dazu gebracht hat, wie du schon auch gesagt hast, sei es jetzt GenAI, sei es Datenplattform, sei es XYZ, wir haben unglaublich viele POCs, MVPs und schieß mich tot gebaut. Wir haben aber wenig wirklich in die Realität gebracht.
Ja. Genau.
Und ich glaube, 2025, wenn man das so zusammenfassen will, muss eigentlich das Jahr sein, wo wir uns mehr trauen. Und zwar nicht im Sinne von, wir erfinden die nächste Technologie. Wir nutzen das, was wir über die letzten Jahre an Technologiestrauß erhalten haben, um wirklich Themen auch in Richtung Produktion und Realität zu treiben.
Mhm. Mhm. Super. Lass uns nochmal in das Thema Zusammenarbeitsmodelle, auch welche Rolle auch Dienstleister spielen können. Du hast auch vorhin schon das Thema Outcome-Based mal angesprochen. Auch das ist ja ein Punkt.
Ja.
Die letzten Jahre wurde ja auch sehr viel in Digitalisierung investiert, hatten wir jetzt gerade schon. Welche Trends siehst du denn mal mit Blick auf die nächsten Jahre im Sinne von Shoring, also auch in der Zusammenarbeit mit Dienstleistungspartnern, ja, und auch im Sinne der Vertragsmodelle? Weil man kann jetzt auch mal die These auch sagen, digitale Technologien skalieren nicht, Organisation ist sicherlich ein Punkt, Mindset, aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass man auch zu viel mit mehr Time Material und Festpreisen macht und zum Beispiel auch Dienstleistungspartner mit Outcome-Based-Verträgen zum Beispiel, als Beispiel, zu selten in die Verantwortung für die Geschäftsprozesse nimmt.
So. Ja, ich gehe noch nicht mal so weit, also Outcome-Based, glaube ich, ist häufig nur eine Hürde, weil
vertraglich schwer,
aber es ist der richtige Weg. Also die Message dahinter muss eigentlich sein, in Organisationen sprechen wir seit Jahren von der beliebten Ende-zu-Ende-Verantwortung.
Genau.
Wenn du dir aber viele Märkte anguckst, endet die Ende-zu-Ende-Verantwortung beim Dienstleister. Mhm. Der Dienstleister rechnet nur Time and Material ab. Das heißt, ich kann eine Organisation nicht in die Richtung trimmen, dass Teams und beziehungsweise Produkte, Programme, was auch immer, eine Ende-zu-Ende-Verantwortung übernehmen, wenn ich die Hälfte über einen Dienstleister skaliere, der dann einfach nur Leute stellt. Mhm. Und dann gibt's halt auch, das ist aber in jeder Kultur, in jedem Land so, es gibt die einen Leute, die sehen das als Selbstverständnis, dass sie eine Verantwortung für einen Kunden und für ein Projekt tragen. Und es gibt aber halt auch, muss man nüchternerweise sagen, auch die Leute, da ist das deren Job. Die sitzen da halt und erledigen gute und solide Arbeit in 8 Stunden, aber wenn nach 8 Stunden das Telefon klingelt, dann klingelt's halt. Und wenn man mal ganz drastisch drauf guckt, massiv ist das der Fall im Public-Bereich. Im Public-Bereich schließen wir Rahmenverträge und Beraterverträge mit zigtausenden von PTs, die rein auf Time and Material basieren. Mhm. Und Ich glaube, da muss halt eine Transformation stattfinden. Ich würde jetzt nicht gleich so weit gehen, dass wir nächstes Jahr alles auf Outcome-Based kriegen müssen.
Glaube ich
auch. Ich glaube, dafür wird auch die Art des Projektes oder Ähnliches manchmal nicht optimal sein.
Dafür gibt es auch so viele Legal-Abteilungen auch bei.
Genau. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe schon einen steigenden Bedarf und viele unserer Kunden sprechen auch da mit uns drüber, wie wir eher stärker in diese Verantwortungsschiene kommen.
Weil es passt ja auch nicht in jedes Thema rein. Ne? Also es gibt ja auch nicht, also du kannst es ja auch nicht über alle Funktionen, über alle Bereiche
einfach drüber stülpen,
das denke ich auch.
Ja. Aber ich glaube schon, dass, oder ich motiviere nicht nur unsere, sondern generell jedes Unternehmen im Markt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Dienstleister mehr in die Pflicht nehmen kann. Und das ist aber natürlich, und da kommen wir jetzt zu einem zweiten Punkt, das ist auch ein Change für ein Unternehmen. Also ein Vendor-Management, was mit Dienstleistern arbeitet, die wirklich in die Verantwortung genommen werden, ist was anderes wie der klassische Einkäufer fragt mal eine Rate Card ab. Also das ist auch ein Mindset-Change. Ja, aber nichtsdestotrotz ermutige ich eigentlich jeden CIO, das zu tun.
Und der andere Mindset-Change ist auch, wenn wir jetzt mal über den Einkauf reden, ohne das mit dir zu sein. Das eine ist natürlich die Rate Card, aber du kannst natürlich auch in Outcome-Based Contracts auch Savings ganz anders darstellen.
Absolut,
absolut. Und auch das ist natürlich auch ein Mentalitätswandel. Ne? Also wie gehe ich im Grunde
auch in der Beziehung ganz konkret. Also ich meine, das ist jetzt nichts, was eine Randstad Digital alleinig tut, aber auch so dieses ganze Thema. Also wie arbeiten heute Dienstleister in dem klassischen Time and Material Modell? Es gibt irgendwann einen Volumenrabatt. Und wenn der Einkäufer mir anstatt 5 10 Millionen gibt, dann kriegt er 3%, mal blöd gesagt. Aber kein Einkäufer dieser Welt will dir doch 10 Millionen geben. Warum soll er das tun? Er muss ja mehr ausgeben. So, und ich glaube, wenn man das wandelt in eine stärkere Beziehung, wo der Dienstleister auch eine Verantwortung trägt und selbst auch seine Margen optimieren kann, reden wir über ganz andere Modelle. Wir diskutieren zum Beispiel, wir geben einen gewissen Prozentsatz vom Annual Spend als Innovation Kickback an den Kunden zurück, hosten Innovation Workshops, hosten XYZ, bringen die Partner mit rein. Man kann auch über eine Querfinanzierung von einem eigenen Innovation Council sprechen. Das heißt, ich kriege damit auch eine Möglichkeit, dem Dienstleister nicht nur zu sagen oder meinem Partner nicht nur zu sagen, hier, du lieferst XYZ für mich, sondern du beteiligst dich aktiv, proaktiv an der langfristigen Entwicklung meines Unternehmens. Und ich glaube, das muss der Gedanke sein für, ich weiß nicht, ob man das in 25 hinkriegt, aber 25, 26, 27 wegen mir, stärker in dem Ökosystem zu denken und stärker darüber nachzudenken, wie man gemeinsam Innovation fördert, anstatt zu fragen, wie kriege ich jetzt das letzte Prozent aus der Red Card raus?
Ja.
Weil damit wird es zwar günstiger, langfristig werde ich damit aber keinen Mehrwert erzielen. Sondern in den meisten Fällen, und das muss man ehrlicherweise auch so gestehen, mit dem Euro, den ich aus der Red Card rausquetsche, wird auch die Servicequalität schlechter. Und ich glaube, das muss so der Gedankengang sein, den man sich auch in seiner strategischen Vendorenauswahl überlegt, aber auch in seiner Gesamtorganisation, weil wie gesagt, Vendor-Management wird anders, meine interne IT sieht anders aus. Das muss halt auch irgendwie insgesamt zusammenpassen.
Mhm. Sehr gut. Also jetzt haben wir mal so den Blickwinkel CIO plus Vendor-Management und IT-Einkauf mal betrachtet und sehr wichtige Punkte, ne? Und hat im Grunde aber auch nochmal die Dimension in Richtung der Dienstleister, weil genau diese Entwicklungen, die nehmen wir nämlich am Markt auch wahr, dass auch einige Dienstberatungs- und IT-Dienstleistungskonzerne sehr stark in diese Outbase-Verträge auch investieren, auch sehr, sehr stark auch in spezifisches Prozess-Know-how auch investieren, dass sie auch entsprechende Spezialisten auch vorhalten und sich genau auf diese Nachfragewelle, die auch in den nächsten Jahren kommt, davon bin ich durchaus auch überzeugt. Nicht im nächsten Jahr, aber man muss ja irgendwann auch anfangen, hast du vorhin ja auch schon so schön gesagt. Das ist sicherlich ein Trend. So, lass uns jetzt mal nochmal kurz die Perspektive wechseln, Patrick. Du warst ja lange auch CTO gewesen bei OC und dann auch bei Randstad Digital. Gehen wir nochmal zurück, 2023. Was waren da eigentlich so die großen Technologietrends? Cloud Native, Composable Enterprise, Mach Architekturen, Data Mesh lief irgendwie rauf und runter. Wie haben sich eigentlich jetzt mal 24 diese Technologien aus deiner Sicht entwickelt? Also man hat zumindest wenig gehört.
Ja, weil sie, also ich würde jetzt nicht sagen, als Standard angesehen wurden, aber sie sind Teil des Gesamtökosystems geworden.
Schon, ja?
Ja, okay. Also ich würde sagen, Cloud Native, gut, ich kenne keinen Kunden mehr, der nicht mehr drüber diskutiert. Composable Enterprise, das hängt jetzt immer ein bisschen von Unternehmensgröße
ab. Hängt auch vom Thema auch ab, naja.
Genau. Und das Thema Data, also das hatte ich vielleicht vorhin sogar bei was bewegt sich im Markt vergessen. Ich glaube, ich habe selten ein Jahr gesehen, wo so viel Nachfrage nach Data Management Plattformen und wie stelle ich mich da für die Zukunft auf, entsprechend stattgefunden hat. Dann muss man auch ehrlicherweise sagen, 2024 war dann auch überschattet von dem Gen-AI-Trend, Hype, wie auch immer man es nennen möchte. Persönliche Meinung, der ist, ich würde nicht sagen am Abflachen, aber am Commodity werden. Das heißt, also aus meiner Sicht, die Gesellschaft weiß, dass es Gen-AI gibt, weiß, dass man es auch nicht mehr wegdiskutieren kann und sucht jetzt gerade eigentlich nach den passenden Use Cases oder nach den passenden Modellen, wie man das für sich adaptieren kann.
Ja, der Hype wird zu Trend und dann geht er dann in die Produktivität über. Das wäre auch nochmal meine Frage auch in dem Sinne, wie bewertest du mit Blick auf das nächste Jahr dann auch das Thema Trustworthy AI ist ja im Grunde auch für die Adaption von AI durchaus ein wichtiges Thema, dass man auch nach ethischen Grundsätzen auch AI-Lösungen entwickelt in Richtung Vertrauen, Zuverlässigkeit, Transparenz, Schutz vor Diskriminierung etc.
Also das wird definitiv ein Thema werden, vor allem in Kombination auch dann gleich mit souveräner Cloud, wenn ich das noch dazu schmeißen darf. Wir sehen in Deutschland da schon sehr, sehr starke Bewegungen. Ich meine, wir brauchen auch nur mal den Deal zwischen Stackit, der
Google Cloud
angucken. Das ist ein Thema, was Unternehmen beschäftigt, also auch die Diversifizierung dieser Landschaft. Ich glaube, das sind zwei Kerntreiber. Nichtsdestotrotz, also ich meine, jetzt gucke ich da aus einer Techie-Brille drauf. Ich glaube, gerade in den IT-Bereichen werden wir auch verstärkt sehen, das Thema Gen-AI in Softwareentwicklung, nicht in allen Bereichen. Wir sehen momentan massive Nachfrage bei dem Thema AI-Ops. Mhm. Also wie kann ich meine Betriebsprozesse über AI optimieren?
Und warum? Weil du laufend auch neue Daten und auch mal veränderte Datenformate, neue Daten auch reinspielen musst in Echtzeit.
Man muss auch ehrlicherweise gestehen, der 700. Kollege, der nachfragt, wie man bei Outlook seine Signatur ändert, als blödes Beispiel, da wird eine AI mittlerweile wahrscheinlich genauso gut antworten können wie der Mitarbeiter, der am Telefon sitzt. Und weil es einfach historisch genug Daten gibt, wie der Lösungsweg ist. Und ich glaube, das sind halt, und waren wir vorhin, ich gucke auf mein Kernbusiness, wenn ich dann als CIO auf meine Prozesslandkarte gucke, sind das halt genau die Themen, wo ich Effizienzen heben kann, um wieder Investitionsbudget freizuspielen. Was noch zunimmt, das hatten wir vorhin auch schon gesagt, ist so dieser ganze Move zu Agile Fixed Price, zu den Themen Ride-Shoring. Ich glaube, ich habe die letzten 6 Monate keine große Ausschreibung ohne Nearshore gesehen. Das gibt es in unserem Land nicht mehr. Also On-Site-Delivery ist einfach zu teuer.
Ja, das sehen wir auch.
Und selbst im Public-Bereich machen wir uns Gedanken darüber. Also da gibt es genug Kunden, die sagen, ich überlege wirklich auch, und da gibt es halt dann eher die Eingrenzung auf den NATO-Bereich, das heißt wirklich in Länder zu gehen, die auch im NATO-Verbund sind, und dort entsprechend zu überlegen, wie ich entsprechend an Personal beziehungsweise an Lieferfähigkeiten komme.
Auch spannend. Ja, da wollte ich mich gerade auch nachfragen, welche Länder du auch mal perspektivisch mal als Rising Stars betrachtest. Aber okay, das war jetzt nochmal.
Portugal, also nochmal wir gucken mal, wenn man nüchtern drauf guckt, Portugal momentan eine massive Nachfrage. Ganz starker Wachstumsmarkt aus meiner Sicht.
Wie siehst du die skandinavischen Länder? Ich weiß, die sind hochpreisig, aber es sind natürlich auch Länder, die sehr viel digitale Expertise haben.
Genau, also ich sehe punktuell Nachfrage. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich es flächendeckend sehe, weil der Preisunterschied halt schon nochmal deutlich ist. Mhm. Also, keine Ahnung, wenn ich in Portugal ich sage jetzt mal einen medium-skilled Entwickler nehme, da reden wir dann teilweise schon von 30-40% Unterschied zu Skandinavien.
Ja, okay. Was gibt es denn noch, jetzt haben wir, so, was denn jetzt nochmal mit, glaubst du auch, was jetzt für Blick auf 2025 noch technologische Entwicklungen sind, die du so am technologisch am Horizont wahrnimmst, die man heute vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat? Also was ist denn so the next hot shit im nächsten Jahr? Was vielleicht kommt nächstes Jahr dann noch etwas Neues wie eine Blockchain oder wie eine Gen AI. Ich glaube, Quantum Computing ist so ein Thema, was man immer mal so ein bisschen im Radar hat. Genau. Aber welche neuen Technologiefelder entwickeln sich dann gerade?
Tatsächlich hätte ich jetzt Quantum Computing gesagt. Ich glaube aber nicht, dass wir da nächstes Jahr einen Durchbruch haben, sodass es jedes Unternehmen nutzt. Persönliches Gefühl in den Bereichen, wo ich jetzt auch unterwegs bin, gerade wenn wir über Shopfloor oder so sprechen, das Omniverse kommt zurück. Mhm. Tatsächlich momentan schon einige Nachfragen, gerade im Produktionsbereich, wie man das dort wieder stärker nutzen kann. Ich glaube, das Thema Vernetzung wird nochmal deutlich mehr an Fahrt aufnehmen, sei es jetzt durch Software-Defined Vehicle. Wir sehen erste Beispiele im Zugverkehr, wir sehen erste Beispiele auch im Flugzeug. Schlagwort One Pilot. Also wie kann ich zum Beispiel zukünftig ein Flugzeug auch vom Boden aus steuern, so dass ich nur noch einen Piloten im Cockpit brauche.
Nochmal Nachfahrt mit Omniverse im Grunde eigentlich dann die, ist das die Weiterentwicklung oder neuer Name für Metaverse, oder?
Nee, Omniverse in dem Sinne, dass man versucht, stärker Produktionsstraßen wieder im Omniverse abzubilden, um Simulationen durchzuführen und eben auch Human Simulation durchzuführen, also wirklich aufzuzeigen, wie bewegt sich der Mitarbeiter dann entsprechend in der Produktionsstraße und welche Betriebsprozesse kann ich dadurch optimieren.
Okay, also nicht nur Virtual Reality, also, sondern im Grunde eigentlich
Stichwort, was da momentan einfach sehr, sehr stark als Tool ist, ist von Nvidia. Da gibt es eine Omniverse-Implementierung, die dort einfach unglaublich stark ist und die auch von einigen Kunden genutzt wird.
Was am Ende dann quasi auch auf das Thema Effizienz, Fachkräftemangel ein Stück weit auch einzahlt, aber vor allem auch Kosteneffizienz und auch vernetzte
Produkte. Genau. Aber das Thema Connectivity, glaube ich, wird weiterhin ein sehr, sehr starker Treiber sein. Und last but not least, und davon bin ich auch noch fest überzeugt, wir werden auch nächstes Jahr noch genug über Gen AI und AI an sich sprechen. Mhm. Das wird nicht verschwinden. Aber ich bin da jetzt auch so ehrlich und offen. Ich habe jetzt nichts am Schirm, wo ich sagen würde, darauf verwette ich mein Privatvermögen, weil das wird der nächste heiße Shit sozusagen. Ich glaube, der Fokus, wenn man jetzt auch auf die Wirtschaft und die Kultur guckt, sollte wirklich sein, mit dem, was wir heute haben, sinnvolle Produktivitätsgewinne zu erreichen.
Ja, ein Stück weit auch mal eine Inventur machen, Bestandsaufnahmen, den Keller aufräumen. Wir haben auch beim letzten Podcast auch über Anwendungsmodernisierung gesprochen, organisatorische Voraussetzungen zu schaffen. Das ist das Thema Mindset, Kultur, Change auf voranzutreiben und dann klappt's ja meistens ja auch mit den Technologien. Letzte Frage, weil es auch nochmal einer der Megatrends ist, also neben dem Thema digitale Transformation, Sustainability, demografischer Wandel. Das ist natürlich auch etwas, was uns natürlich in jedem Jahr stärker beschäftigt, weil die Glocke einfach dann auch dünner wird. Also nach unten hin auch dünner wird, nach oben dann da größer. Aus deiner Sicht 2025, du hast schon das Thema Shoring schon mal angesprochen, geht da ein bisschen in die Richtung. Aber auch da, wie sollen sich CIOs eigentlich auf das Thema immer stärkerer Mangel an IT-Experten drauf einstellen? Mal jenseits vom Shoring. Oder ist es Shoring?
Also ich weiß nicht mehr, wer das mal zu mir gesagt hat, aber ich zitiere da mal so, wir diskutieren das Thema seit Jahren. Shoring wird, also es gibt keine Lösung dafür, um da ganz nüchtern zu sprechen. Und ich glaube, wir werden auch keinen Lösungsansatz mehr finden. Ich glaube, die Krux daraus besteht einerseits aus Shoring und Reskilling. Das wird das Problem aber nicht auflösen. Ich glaube, was man hinzufügen sollte, ist der Bereich Automatisierung.
Ja. Du hast ja vorhin auch Low-Code angesprochen.
Genau, zum Beispiel, ne? Das ist ein Beispiel, aber alleine auch, also ich kenne Leute, die machen heute noch Excel-Sheet A zu Excel-Sheet B kopieren in der IT, weil hat halt bisher niemand automatisiert. Oder Datenabzug von Datenbank XY nachts irgendwo anders einspielen. Oder der Batch-Job läuft von A bis C, ist zwar automatisiert, blockt aber halt irgendwie 100 Ressourcen oder so. Also genau diese Themen, glaube ich, gilt es halt aufzulösen. Und wir werden mit dem Fachkräftemangel leben müssen. Also ich glaube halt, offen und nüchtern gesagt, lösen werden wir ihn nicht. Also es werden jetzt auch weder mit Zuwanderung noch mit Shoring noch mit irgendwas, sondern wir müssen uns halt wirklich fokussieren auf, was ist es notwendig, um Unternehmen weiterzuentwickeln und am Laufen zu halten. Darauf setze ich dann auch entsprechende, wie wir es schon gesagt haben, Investitionen und Assets. Und wir müssen gucken, wie wir durch Automatisierung und die Übernahme von AI von gewissen Prozessen genügend Spielraum oder Luft bekommen, um uns auf die zukünftigen Schritte fokussieren zu können.
Genau, ich glaube, man muss sich da auch immer noch mal die Frage stellen. Also deswegen auch danke für die Antwort. Also natürlich kann man das nicht so generalistisch betrachten. Ne? Also wo haben wir denn diesen großen Fachkräftemangel? Den werden wir sicherlich in den nächsten Jahren sicherlich auch in bestimmten Regionen mehr haben als in anderen. Das ist auch nochmal ein Punkt. Wir werden ihn sicherlich auch stark bei den IT-Operations haben. Auch ein großer Teil der Systemadministratoren und Administratorinnen auch sicherlich in Rente gehen. Ne? Wir werden ihn in, also und da spielt natürlich auch
Managed Service
Automatisierung eine große Rolle.
Also, das sind dann, genau, also deswegen meine ich ja. Also ich glaube, ich muss halt diese Praktiken und Automatisierungstechnologien irgendwie nutzen, um Bestehendes zu erneuern. Wovon wir uns aber auch lösen müssen, und das finde ich momentan im Markt so eine ganz komische Bewegung. Viele wollen dann für den Fachkräftemangel Shoring in Betracht ziehen, aber dann bitte nur deutschsprachiges Shoring. Davon müssen wir uns lösen, das wird nicht funktionieren. Also Rumänien, Portugal, Norwegen oder wem auch immer zu erklären, ihr müsst jetzt Deutsch sprechen, weil wir haben den Fachkräftemangel. Viel Glück, ich glaube, das ist der falsche Weg.
Ja klar, ja, das ist auch da sollte man auch einen Perspektivwechsel auch tun. Ja. Vielen, vielen Dank, ich fand es total spannend, mal quasi in die Zukunft zu schauen, fast ohne Buzzwords.
Das ist wohl wahr.
Ich glaube, die Buzzwords, die konnten wir irgendwie an einer Hand abzählen, aber natürlich kann man sie nicht immer vermeiden. Aber ich fand's, vielen Dank, ich fand's total pragmatisch vor allem und waren spannende Ansätze dabei gewesen. Wir freuen uns aufs neue Jahr. Schauen wir mal, was wir im nächsten Jahr vielleicht auch wieder hier gemeinsam im Rückblick erzählen. Vielen Dank, Patrick.
Danke dir.
Und noch eine schöne Zeit bis Weihnachten.
Ebenso. Danke.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.